Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Umweltschützer, Paradiesvogel, Weltverbesserer, Naturforscher und Zeichner. Das alles war Bruno Manser. Seit 12 Jahren ist der Mann mit der Gandhi-Brille und dem Pagenschnitt nun verschollen, verunglückt oder getötet in seiner zweiten Heimat, dem Regenwald in Sarawak auf Borneo. Was weiterlebt, ist der von ihm gegründete Bruno Manser-Fonds. Dieser feiert morgen in Basel sein 20-jähriges Bestehen. Geschäfts- und Kampagnenleiter des Fonds ist seit 8 Jahren Lukas Straumann. Er ist nun Gast von Ursi Christ.
Das Tagesgespräch.
Lukas Straumann, der Bruno Manser, ist seit 12 Jahren verschollen im Dschungel von Sarawak, Borneo. Sie selber sind jedes Jahr mal dort. Suchen Sie manchmal noch nach ihm?
Nein, der Bruno Manser sind jetzt wirklich schon 12 Jahre her. Und wir glauben nicht, dass er noch früher kommt. Penan, wo im Urwald mit ihm gelebt haben, oder wo er bei ihnen gelebt hat, die haben ihn gesucht in verschiedenen Expeditionen. Sie haben Spuren gefunden, aber man hat von ihm selber nichts gefunden, nicht einmal den Rucksack.
Das ist eigentlich noch erstaunlich, oder? Spurlos im Dschungel verschwunden, oder seit sie dort gewesen sind und den Dschungel gesehen haben, denken, es ist nicht so erstaunlich.
Es ist nicht so erstaunlich. Man muss sich den Dschungel als wirklich undurchdringlich vorstellen. Vor 5 Jahren ist in dem Gebiet, wo er verschwunden ist, ein Helikopter abgestürzt mit einem Minister drin. Und die Regierung hat 14 Tage gesucht, bis sie den Helikopter gefunden haben, wo man ungefähr gewusst hat, wo er ist. Bei Bruno Manser ist es so, wenn er verschwunden ist und man hat ihn nicht gefunden innerhalb von wenigen Monaten, dann wird das praktisch unmöglich.
Das heisst, die Frage, ob er ermordet worden ist, möglicherweise von den Gegnern vom Staat aus, oder ob er verunglückt ist, oder ob er vielleicht einen Selbstmord gemacht hat, die Frage lässt sich nicht klären. Was glauben die Einheimischen? Haben die Vermutungen?
Ja, es haben eigentlich alle ein bisschen ihre eigenen Theorien. Für sie ist es ein grosses Rätsel. Ich habe natürlich auch gefragt, was meinen ihr? Und sie haben gesagt, für uns ist es ein grosses Rätsel. Wir können uns das eigentlich nicht erklären. Wir haben den Bruno sehr gut gekannt. Er war im Wald sehr erfahren gewesen. Und dass ihm etwas zustossen würde, können sie sich fast nicht vorstellen.
Oh, auch Penan selber verschwindet nicht einfach so im Wald?
Die verschwinden nicht einfach so. Das ist eine absolute Ausnahme. Also in einem Fall ist im 2007 ist ein Kläger von einer Landrechtsklage, der Hauptkläger, ist verschwunden. Und man hat ein paar Monate später haben sie seine Überreste gefunden. Und dort haben sie sofort gesagt, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das muss jemand die Hand im Spiel haben.
Sie sagen, eben, man kennt ihn dort noch, habe ich jetzt rausgehört, Bruno Manser. Ist er bei den Leuten noch präsent oder einfach bei den Leuten, die bei der Penan selber kennt man ihn noch?
Der Bruno Manser ist noch sehr bekannt in den Köpfen. Er ist natürlich durch seine waghalsigen Aktionen, durch seine Unerschrockenheit, seine Beharrlichkeit, hat er den Leuten sehr imponiert. Er war eigentlich auch der Einzige, der auf diese Art das Entwicklungsmodell von der Regierung, vom Taib Mahmud, in Frage gestellt hat. Und vor allem Penan bei ihnen, er hat natürlich auch ihre Kultur angenommen und hat sich in einer Ernsthaftigkeit auf ihre Kultur eingelassen, wie sie das vorher von Aussenstehenden nie erlebt haben. Und darum ist er für sie ein Held, ist er auch fast in ihre Mythologie eingegangen, muss man sagen.
Und nur bei den Penan, das ist ja relativ ein kleiner Teil von der Bevölkerung, sondern auch sonst im Sarawak.
In erster Linie bei den Penan, weil er natürlich bei ihnen gelebt hat und sie ihn am besten kennt haben. Aber sein Ruf hat weit über Penan-Gemeinden rausgestrahlt. Zu allen indigenen Gruppen in Sarawak, die ähnliche Probleme haben, dass ihre Landrechte nicht anerkannt werden, dass ihr Lebensraum zerstört wird. Und für sie alle war der Bruno Manser ein grosser Hoffnungsträger gewesen.
Sie selber, Lukas Schaumann, haben den Bruno Manser nicht mehr kennengelernt, haben Sie mir gesagt, persönlich. Was hat Sie denn am meisten beeindruckt an ihm? Das Leben im Urwald, 6 Jahre lang, und dann wieder phasenweise noch mehr, hat er im Urwald gelebt. Die Hungerstreikaktion, die er vor dem Bundeshaus, die er mit der Bundesrätin Ruth Dreyfuss dort auch gelismet hat, gemacht hat. Sonst die Protestaktionen, was hat Sie am meisten beeindruckt?
Mich beeindruckt an ihm eigentlich am meisten, dass er ist ja nicht aus politischen Gründen in den Urwald gegangen. Er war eigentlich ein Zivilisationsflüchtling gewesen. Er hat ein Leben ohne Geld gesucht, dann zurück zur Natur, auch im russischen Sinn. Und dann hat er an einem bestimmten Zeitpunkt realisiert, dass jetzt das Paradies und das Leben im Urwald in Gefahr ist. Und er hätte dann einfach gehen können oder sagen, ich gehe jetzt weiter, ich gehe in einen anderen Wald. Aber er hat dann eigentlich die Sache von der Penan zu seiner eigenen Sache gemacht und hat sich dann ganz bedingungslos auch hinter sich gestellt und den Rest von seinem Leben in ihren Dienst gestellt und den Dienst von dieser Sache. Und das ist schon eine ganz grundlegende, existenzielle Entscheidung, die er dort getroffen hat.
Also die Konsequenz, vor allem die beeindruckt sie?
Ich glaube, es ist vor allem die Qualität der Entscheidung. Nicht davor zu rennen vor einem Problem, sondern sehen, ich habe es jetzt hier super gehabt, es war eine tolle Zeit gewesen, und jetzt ist es ein Problem und jetzt stand ich auch zu diesen Leuten und bleibe an ihrer Seite und gehe jetzt nicht einfach wieder heim.
Der Bruno Manser Fonds wird 20 Jahre alt. Gegründet worden ist er noch vom Bruno Manser selber in seiner Einzimmerwohnung. Haben Sie mir gerade vorher erzählt, das war der erste Sitz von dem Fonds. Aus Anlass von dem 20-Jahre-Jubiläum sind auch Gäste da. Sie haben gerade heute Morgen 2 Stunden lang den grössten Landrechtsfall diskutiert mit diesen Gästen, mit Rechtsanwälten auch aus dem Sarawak. Es geht dort um das Land, um das Recht am Land für die Penan, eben für andere Ureinwohner auch. Das ist wichtig, das sehe ich ein, oder leuchtet sofort ein, um eben die Holzfäller können bremsen. Wenn das Land nicht reingehört, dürfen sie auch nicht Holz fällen. Warum aber ist es dann eigentlich so schwierig, die Abholzung zu stoppen, beziehungsweise das Land diesen Penan zuzusprechen?
Es ist natürlich so, dass Land, wo vor allem, wo noch bewaldet ist, wo noch hundertjährige, also Bäume, die mehrere hundert Jahre alt sind, draufstehen, die sind unglaublich wertvoll. Also es geht dort um sehr viel Geld. Und da kommen gewisse Holzkonzerne, die von der Regierung dann mandatiert sind oder bevorzugt werden, privilegiert werden, kommen rein und möchten das natürlich für sich, möchten das Holz rausholen und sie sind auch nicht bereit, den Ertrag mit der lokalen Bevölkerung zu teilen.
Aber die müssen das Recht haben. Es geht ja, also das Landrecht, warum haben das nicht einfach Penan? Zum einfach fragen.
Weil die Regierung von Malaysia und von Sarawak im Speziellen eine Politik betreibt, die die systematische Entrechtung der indigenen Gemeinden zur Folge hat. Und es gibt Rechtsmittel, wir tun die ausschöpfen. Wir haben zum Beispiel eben heute Morgen einen Landrechtsfall besprochen, wo wir 5 Jahre lang daran geschafft haben, überhaupt den einzureichen. Wir haben zwischen verschiedenen Gruppen von Ureinwohnern müssen vermitteln. Es gibt grosse logistische Probleme, überhaupt nochmal ein Treffen organisieren, dann mit den Anwälten zu besprechen, zum Beispiel mal herausfinden, wer ist dort überhaupt am Holzen. Zum Beispiel die ganzen Holzlizenzen, das ist nicht öffentlich, sondern das wird extra geheim gehalten, damit sich niemand wehren kann. Und wenn man dann einmal die Informationen hat, kann man dann juristisch vor dem Gericht vorgehen. Wir haben jetzt in dem Fall, wo eine Fläche ist vom Kanton Zürich, wo 3 verschiedene Ethnien zusammen beanspruchen, haben wir jetzt leider heute Morgen eine Niederlage erfahren. Wir haben eine Niederlage müssen einstecken, und zwar aus rein formalen Gründen, dass die Regierung jetzt sagt, die kommen einfach zu spät, oder? Also die haben da gar keine Rechte. Die hätten schon vor 10 Jahren das müssen geltend machen. Das Problem ist aber, die Leute haben es gar nicht gewusst. Unsere Anwälte haben dann sofort Berufung eingelegt, und die Chance ist jetzt 50%, und wenn man dort bei diesen 50% nicht gewinnen würde, dann müsste man die einzelnen Lizenzen, die ablaufen, und eine läuft zum Glück schon in diesem Jahr ab, müsste man dann wieder anfechten. Das ist sehr ein sehr langwieriger, komplizierter Prozess. Und wenn wir einen Landrechtsfall einreichen mit den Penan zusammen, rechnen wir eigentlich schon mit einer Laufzeit von 10 Jahren, weil alle diese Fälle gehen vom Bundesgericht.
Eben, das ist komplizierte juristische Arbeit, die dort geleistet werden muss. Nochmal einfach gefragt, sind denn Penan, die ja in dem Regenurwald immer schon gelebt haben, nicht einfach Besitzer von dem Land?
In ihrem Selbstverständnis schon. Also sie sagen natürlich, ja, wir sind schon da gewesen, bevor es Malaysia gegeben hat. Wir sind schon da gewesen vor der britischen Kolonialzeit. Und zwischendurch sind noch die Japaner da gewesen im Zweiten Weltkrieg. Und sie sagen, wir sind immer da gewesen und das ist unser Land. Und in ihrem Selbstverständnis ist das schon so. Und jetzt tut natürlich so ein traditionelles Recht, das ADAT, das überliefert wird, mit dem von aussen aufgesetzte nationalstaatliche Recht jetzt von Malaysia, gibt's eine Kollision.
Und das heisst, man hat irgendwann gesagt, ihr könnt gar nicht beweisen, dass das Land euch gehört.
Genau. Also, es heisst, ihr müsst beweisen, dass die vor 1958 da gewesen sind. Die müsst beweisen, dass die das Land genutzt haben. Und die müsst beweisen, dass die es kontinuierlich genutzt haben. Und das ist gar nicht so einfach in einer Kultur, die keine schriftliche Überlieferung hat, sondern wo ja alles auf mündliche Traditionen beruht.
Wie macht man das denn?
Wir haben jetzt zusammen mit der Penan seit ungefähr 10 Jahren haben wir ein Landrechtsprogramm und ein Kartierungs- und Dokumentationsprogramm, das das Ziel hat, Landrecht zu sichern, entwickelt. Und wir bilden Teams von Penan ausbilden, die dann in ihrem Wald die traditionelle Nutzung aufnehmen. Wir haben zum Beispiel über 4'000 Namen von Flüssen und Bächen, die nur sie kennen. Oder über 1'000 Flurnamen, 400 Pfeilbegiftbäume haben wir können kartieren. Und sie haben eine sehr enge Beziehung zum Land und auch die Karten, die sie dann anfertigen, sind für sie sehr real. Ich habe immer gemeint, eine Karte ist eine grosse Abstraktion. Es könnte für sie schwierig sein, mit dem umzugehen, aber das ist gar nicht der Fall. Also sie können die Karte drehen und wenden und können sich räumlich enorm gut orientieren. Sie sagen zum Beispiel auch, wir könnten uns die Nacht im Helikopter im Wald aussetzen, wir würden immer den Heimweg finden.
Erstaunlich.
Ja, das ist ganz, das sind wirklich Eigenschaften, die natürlich auch mit dem Leben im Wald, mit der Jagd, mit der räumlichen Orientierung, die dann auch ganz speziell trainiert werden. Und sie sagen dann auch, ja, die Leute kommen von außen zu uns und sagen, die sind dumm, die können, verstehen vielleicht jetzt nicht einen juristischen Prozess oder eine Schrift, dann sagen sie, ja, wer ist denn dumm? Der sich im Wald verirrt oder der heimfindet?
Die Pfeilgiftbäume, gelten die dann, kann man die auch als Beweis brauchen, dass man eben das Land tatsächlich benutzt hat, wenn man dort vielleicht die Pfeilgiftbäume tatsächlich genutzt hat?
Genau, also die Pfeilgiftbäume, das sind wichtige Orte im Wald, weil das sind Bäume, die mehrere hundert Jahre alt sind und die zum Teil seit mehreren hundert Jahren genutzt werden und man kann dort auch die Nutzungsspuren, die historischen Nutzungsspuren daran feststellen.
Das heisst, man hat eigentlich den Beweis in der Hand?
Man hat Beweis im Feld, sofern die Bäume natürlich nicht gefällt werden und sofern dann die Beweise auch anerkannt werden, weil natürlich die Richter gehen auch nicht unbedingt ins Feld. Ja, man hat eigentlich die ganzen Verfahren vom juristischen, von den Landrechtsfällen hat man von den Indianern von Nordamerika, vor allem von Kanada, übernommen, wo ja auch mit den sogenannten kulturell modifizierten Bäumen, also einfach Bäume, die eine kulturelle Bedeutung haben und auch bearbeitet worden sind, das ist für sie sehr etwas Wichtiges gewesen.
Sie haben jetzt vorher gerade gesagt, dass Sie heute Morgen von einer Niederlage hören müssen vor Gericht. Gibt es denn auch Erfolg? Oder anders gefragt, wie sieht das Sarawak heute aus? Seit der Bruno Mansa verschollen ist, in diesen 12 Jahren, ist es schlimmer geworden. Wie sieht es heute aus?
Also der Barubian, der Landrechtsanwalt, der Penanklagen vertritt und auch über 100 Landrechtsklagen in Sarawak vertritt, hat gerade heute Morgen gesagt, er hat in 17 Fällen gewonnen vor Gericht.
Oh, das gibt auch Erfolg.
Es gibt auch Erfolg, das ist toll. Aber die Regierung ist unerbittlich. In allen 17 Fällen hat sie Berufung eingelegt. Also es ist ein klarer Wille da, die Rechte der Indigenen dürfen nicht anerkannt werden durch Gericht. Sonst hat das riesige Konsequenzen, auch finanzielle Konsequenzen für so eine kleine Clique von Leuten, die das Land ausbeuten.
Aber eben Blockadeaktionen oder Protestaktionen, wie man es früher gemacht hat, macht man nicht mehr. Heute sagt man, vor Gericht ist effektiver, gewisse Erfolgschancen haben wir gleich.
Doch, man macht immer noch Blockaden. Also zum Beispiel das Dorf Long Ben Ali, die haben zwischen dem Jahr 2004 und 2008 4 Jahre lang eine Blockade unterhalten, bis der Holzkonzern sich dann zurückgezogen hat. Und wir probieren aber, dass ihre Blockaden abgesichert werden durch juristische Schritte im Hintergrund. Weil sie tun natürlich mit einer ganz anderen Legitimation Blockaden aufstellen, wenn sie sagen, das ist unser Land, wir haben das vor Gericht gefordert und jetzt machen wir hier Stopp. Als wenn sie die Blockaden einfach aufstellen.
Lukas Schraumann, Sie sind der Geschäftsleiter von dem Bruno Mansa Fonds. Sie gehen eben jedes Jahr einmal in das Sarawak selber auch zum Vorort schauen. Ich stelle die Frage nochmal, wie sieht es dort heute aus?
Also, es kommt darauf an, wo man hingeht. Es hat wunderbare Waldgebiete, wo mit einer Vielfalt, mit einer Fülle, wo der Wald von Borneo ist einer der schönsten Wälder der Erde, ist auch einer der ältesten Wälder der Erde und wo man ganz bezaubert ist.
Also Fülle an Pflanzen,
Fülle an
Tieren,
Pflanzen,
oder Tiere
an
überhaupt
Tiere, an Insekten, an Amphibien, an Vögeln. Das Interessante ist auch, dass eben die Leute, die im Wald wohnen, die Pflanzen alle kennen. Also da gibt es Lianen, wo Wasser drin haben. Wenn man zum Beispiel Durst hat, unterwegs im Wald ist, schneiden sie die auf mit dem Messer, dann hat man etwas zu trinken. Es gibt sehr viele Nutzpflanzen, Medizinalpflanzen. Es gibt zum Beispiel Ingwer, gibt's ganz viele lokale Arten. Es ist ein Biodiversitätszentrum in Borneo. Oder Bananen gibt's auch viele wilde Arten. Und das ist einfach eine ganz grosse, reichhaltige Vielfalt an Pflanzen, wo sehr erstaunlich ist.
Da ist die Positivseite, die es immer noch gibt. Und die Negativseite, wie sieht es dort
ja,
aus?
Ja, es gibt dann auch Gebiete, wo man hingeht und das Gefühl hat, ich bin hier eigentlich in einer Mondlandschaft, weil links und rechts über Quadratkilometer nur noch Ölpalmen stehen, also wo Plantagen sind, in Gebieten, wo früher Tieflandregenwald war, wo umgewandelt worden sind in Plantagen.
Sind denn die Plantagen der Grund, dass man den Regenwald abholzen will, oder ist es das Holz, das man rausholen will? Weil ich habe immer gemeint, man will einfach die grossen Bäume, das Tropenholz gewinnen, und das ist der wichtigste Grund. Und die Palmölpflanzen sind aber offenbar auch noch ein Grund.
Man muss sich eigentlich die Zerstörung vom Regenwald in mehreren Stufen vorstellen. Also, zuerst einmal hat man einen Primärwald, der intakt ist. sehr alten Bäumen. Noch
so schön, eben, wie Sie es vorher beschrieben haben.
Genau, dann kommt eine Holzfirma rein und holt sich einfach mal die wertvollsten und edelsten Hölzer raus und lässt mal noch den Rest ein bisschen stehen. Wenn es dann aber ein zweites oder ein drittes Mal Holz eingeschlagen sind, kommen sie irgendwann am Punkt, wo sie sagen, ja, das lohnt sich ja nicht mehr, da ist nicht mehr viel. Jetzt hauen wir das gerade alles ab und machen hier eine Plantage für Ölpalmen oder für Papierholz. Heute haben wir auch noch das Problem, dass 12 grosse Staudammprojekte in Sarawak Dörfer sollten überschwemmen, also bedrohen. Und die Staudammprojekte sind leider nicht von einer echten Nachfrage nach Elektrizität, sondern von, eigentlich aus Korruptionsmotiv werden die vorantrieben.
Also man will Energie machen und man will dann Aluminium möglicherweise abbauen, habe ich gelesen, oder?
Ja, nein, der grosse Aluminiumschmelze hat sich jetzt gerade Rio Tinto Alcan zurückgezogen und gesagt, wir machen das nicht, das ist uns zu teuer, das lohnt sich nicht. Sondern in erster Linie wird eigentlich die Familie, der Regierungschef möchte grosse Staudämme bauen. Er hat ein Zementmonopol, seine Familie im Staat. Er baut alle die Stromleitungen. Also es geht alles in einen kleinen Kreis von Leuten, die von dem profitieren.
Wir kommen gerade noch auf die Profiteure. Eine Frage haben Sie mir jetzt noch nicht ganz beantwortet, nämlich ob es in den letzten 12 Jahren, seit der Bruno Manser verschollen ist, ob es schlimmer geworden ist, die Situation im Sarawak, oder ob das ein Status quo ist, wo dort ist.
Also erstens einmal, Bruno Manser hat ja vor 20 Jahren, als er den Fonds gegründet hat, hat er gesagt, in 6 bis 7 Jahren gibt es keinen Urwald mehr. Also bis ins Jahr 2000 gibt es keinen Urwald mehr. Und das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, auch wegen der Blockade. Und der Sekundärwald, der vor 20, 30 Jahren geschlagen worden ist, hat sich zum Teil auch recht erstaunlich schnell erholt und ist heute auch noch sehr wertvoll. Aber über das Ganze gesehen ist natürlich viel Wald verschwunden und ist die Zerstörung weitergegangen. Und ist zum Beispiel über 1 Million Hektar Plantagen von Ölpalmen sind neu angelegt worden.
Das ist vergleichsweise eine Fläche von...
Ja, das ist ein Viertel von der Schweiz.
Also sehr grosse Flächen.
Eine grosse Fläche, ja.
Sie haben es vorher angesprochen, es gibt Profiteure, Leute, die das vorantreiben. Das sind vor allem auch politische Motive. Der Premierminister von Sarawak, der Taib Mahmud, ist da einer von denen, der das Geschäft vorantreibt. Er sagt ja aber, das sei auch gut, die Abholzung für die Entwicklung vom Land, für die wirtschaftliche Entwicklung von dort. Ist denn das gar nichts dran?
Also der Taib Mahmud ist eins der grossen Probleme für uns. Er ist seit 3 Jahrzehnten, also seit 1981 im Amt, ist gleichzeitig Regierungschef, Finanzminister und Landminister und er kontrolliert alles. Er kontrolliert Politik, er kontrolliert Wirtschaft und es ist ein autoritärer Staat. Sie haben eine Geheimpolizei, die die Leute beschatten. Und das ist ein System, das sich so etabliert hat und wo sehr schwer ist. Also er schaut zum Beispiel Leute, die sich für Umwelt oder Menschenrechte einsetzen, werden als Staatsfeind angeschaut.
Eben, wie beispielsweise der Bruno Manser auch als Staatsfeind angeschaut worden ist. Das heisst, der Mann, der Premierminister, bestimmt die ganze Politik und bestimmt auch die Abholzungspolitik und all das, was in Sachen Umwelt eben schlecht läuft.
Genau, es gibt keine funktionierenden so Checks and Balances, oder? Er als Einzelfigur...
Also das Parlament, das ihn kontrolliert?
Ja, das Parlament ist eigentlich mehr der Sultan, wo dann das Parlament sind dann so seine Berater, wo er wie eine Art Theater inszeniert für sie. Aber es ist nicht ein Parlament, das zum Beispiel das Budget kontrolliert. Also zum Beispiel haben sie in den letzten 3 Jahren im Staatsbudget sind einfach über 1 Milliarde Schweizer Franken umgerechnet an Posten zugewiesen worden, wo niemand weiss, was es ist. Also man muss annehmen, es ist direkt in seinen Sack geflossen.
Das haben Sie alles untersucht vom Bruno Manser Fonds aus, auch die ganzen wirtschaftlichen Verflechtungen von dem Taib Mahmud, die Korruption, wo das Geld herfließt. Was haben Sie da vor allem herausgefunden?
Also wir haben uns gefragt, nach 3 Jahrzehnten Abholzung, wo ist jetzt eigentlich das Geld hingeflossen? Also Penan sind ja noch arm wie zuvor. Die Entwicklung, die man ihnen versprochen hat, hat sich nur zu einem kleinen Teil materialisiert. Und wir haben dann mal recherchiert und denken, ja, wir möchten jetzt das auch mal wissen. Wir sind dann darauf gestossen, dass die Familie Taib an über 400 Unternehmen in 25 Staaten beteiligt ist, im Wert von Milliarden Franken. Also so ein typischer Potentat, der sehr viel Geld ins Ausland schafft und wo das Geld eben dann auch nie mehr zurückkommt und für die Entwicklung des Landes dann eben auch fehlt.
Potentatengelder, Stichwort Schweiz, ist da auch etwas im Tun? Sie haben gleich mal eine Anfrage gemacht, politisch, man soll das abklären, was da los ist?
Das ist richtig. Wir haben letztes Jahr an verschiedene Regierungen geschrieben, also Australien, Kanada, England, Deutschland und auch an die damalige Bundespräsidentin Micheline Galmiret. Und sie hat dann unser Schreiben der FINMA weitergeleitet. Und Finnmann hat jetzt einfach mal die Namen von dieser Thai-Familie, aber sie haben natürlich dann keine Auskunft gegeben, was ist.
Aber
was
man weiss auch nicht, ob effektiv Geld von dieser Familie auf Schweizer Konten ist.
Das weiss man nicht. Wir wissen, dass die UBS eine Transaktion gemacht hat mit der Regierung von Sarawak 2004. Für 350 Millionen Dollar haben sie eine Anleihe aufgelegt. Und wir wissen auch, dass die UBS mit dem Amtskollegen vom Taib in Sabah, also im Nachbarstaat auf Borneo, Musa Aman, eine Geschäftsbeziehung hat, wo in über die UBS-Filiale in Hongkong mutmaßlich über 90 Millionen Dollar an Schmiergelder aus dem Tropenholzgeschäft gewaschen worden
sind. Da gibt es ganze Verstrickungen. Ihre Absicht da ist natürlich, wenn man die wirtschaftlichen Verflechtungen aufdeckt, zeigt, da und da fließt das Geld durch, dass man so den internationalen Druck könnte erhöhen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Flüsse der Korruptionsgelder, dass man die stoppen kann. Weil der Anreiz für Politiker in diesen Ländern, ihren Wald abzuholzen, ist natürlich riesig, wenn sie sich dort so persönlich bereichern können und wenn es keine öffentliche Kontrolle gibt und wenn es ihnen so einfach gemacht wird. Darum denke ich, wenn wir den Regenwald schützen wollen, nicht nur in Malaysia, auch in Indonesien, in Afrika, im Amazonas, dann müssen wir auch schauen, dass in diesen Ländern Transparenz herrscht in Bezug auf die Vergabe von diesen Konzessionen und dass die Politiker, die den Entscheid fällen, sich nicht können bereichern, indem sie den Wald abholzen.
Das ist die aktuelle Zielsetzung international. Früher hat man ja auch der Bruno Manser hat sich persönlich eingesetzt für die Kampagne, kein Tropenholz zu brauchen. Wo steht man da eigentlich? Ist man da weit in der Schweiz? Deklarationspflicht ist da?
Ja, es gibt jetzt Deklarationspflicht für Holzprodukte, das heisst, dass Konsumenten sehen, woher die Hölzer sind. Es gibt auch international Bestrebungen, dass Holz nachhaltiger produziert wird. Das ist sehr, sehr schwierig und leider, gerade im tropischen Bereich, wo eigentlich der Grund war für die Labels auch, ist noch nicht so weit fortgeschritten. Aber ich glaube, beim Tropenholz ist es natürlich auch so, wir können ja diesen Ländern nicht sagen, die dürfen eures Holz nicht nutzen. Aber wir können sagen, wenn ihr das Holz nutzt, haben wir den Anspruch, dass die es auf eine nachhaltige Art machen, dass nicht die Umwelt kaputt gemacht wird. Und insbesondere in diesen Gebieten wie, jetzt wie in Borneo, wo nur noch so wenig Primärwald, also Urwald vorhanden ist, dass man den wirklich auch intakt lässt.
Aber jetzt muss man, glaube ich, auch sagen, eben das Sarawak ist ein eine spezielle Situation, weil gerade auf Borneo gibt es auch, gerade angrenzend an das Gebiet, gibt es durchaus noch intakten Regenwald, Dschungel, wenn er vor, weiss ich, wie viel 100 Jahre alt war.
Das gibt's noch. Es gibt zum Beispiel in Brunei, wo ein Ölstaat, der nebenan ist, gibt es ganz wunderbare Wälder. Es gibt in Kalimantan grosse Wälder, die sind aber auch stark bedroht, weil jetzt auch dort die Palmölindustrie stark hineingeht. Es ist einfach so, in Sarawak ist die Entwicklung früher passiert. Es war ja der Hauptexporteur von Tropenholz während langer Zeit, in den 90er Jahren zum Beispiel. Und wir hoffen, dass am Beispiel von Sarawak auch gelehrt werden kann für andere Länder und Regionen, wie eben in so einer Situation dann auch unter Kontrolle gebracht werden kann.
Der Bruno Manser, haben Sie mir am Anfang des Gesprächs gesagt, kennt man noch, man erinnert sich an ihn auch noch. Gibt es da auch so etwas wie ein Denkmal in Sarawak?
Es gibt in Sarawak, also der Bruno Manser hat sich natürlich mit seinen Tagebüchern, hat er sich selber ein Denkmal gesetzt. Die wunderbaren Zeichnungen, die drin sind, seine Beschreibung, das ist unglaublich. In Sarawak selber gibt es kein Denkmal. Er ist für die Regierung immer noch ein Findbild. Auch der Bruno Manser Fonds, wir werden, also kürzlich hat sich zum Beispiel der malaysische Botschafter in London über uns beklagt, wie wir im Image von Malaysia schaden. Ich glaube, es wird ein Denkmal geben für Bruno Manser, aber es braucht noch ein paar Jahre.
Lukas Straumann, danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön, ebenfalls.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.